Was möchte ich gerne mit Ihnen heute Abend machen? Ich möchte Ihnen zum einen natürlich einen Überblick über diese Thematik geben, mit Ihnen darüber sprechen, was ist denn Cybermobbing überhaupt, wie sieht das aus? Aber vor allem möchte ich Ihnen ein Gefühl dafür geben, was Cybermobbing mit den Opfern anstellt. Was tut es mit den Personen? Denn die Tränen, die im Netz geweint werden, sind genauso echt wie die Tränen, die auf dem Schulhof geweint werden. Und dafür möchte ich so ein bisschen Ihr Verständnis heute Abend wecken. Deshalb möchte ich so ein bisschen folgendermaßen vorgehen. Zum einen möchte ich natürlich erstmal Ihnen zeigen, was Cybermobbing ist und wie sich diese Gewalt unter Jugendlichen einfach verändert hat, zu dem, was Frau Sagmeister ja auch schon angesprochen hat. Dann möchte ich auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, warum das Internet denn eigentlich so ein wahnsinnig geeigneter und guter Tatort ist, um Aggressionen auszuüben und eben auch um als Cybermobbing-Täter tätig zu sein. Dann möchte ich natürlich mit Ihnen auch ein bisschen darüber sprechen, wer sind Sie eigentlich die Täter, wer sind die Opfer und natürlich, wie sehen die Folgen aus? Das heißt, wie schmerzhaft ist das Ganze denn überhaupt? Und zum Abschluss möchte ich natürlich auch mit Ihnen darüber diskutieren, was gibt es denn für Handlungsmöglichkeiten? Was können wir präventiv tun? Das heißt, wir alle sind angesprochen heute Abend hier im Saal. Das heißt, was können wir tun, um Cybermobbing zu begegnen? Wenn Sie sich jetzt mal die Frage stellen, woher denn dieser Begriff Cybermobbing überhaupt kommt, da kennen Sie alle diesen traditionellen Begriff des Mobbings, wie Frau Sagmeister eben auch schon gesagt hat, den wir aus der Schule kennen. Das heißt, Kinder werden beleidigt, gehänselt, werden verprügelt, werden abgezockt und fertig gemacht über einen längeren Zeitraum hinweg. Und da kennen wir eben Tatorte wie den Klassenraum, wir kennen den Schulhof, wir kennen den Schulweg oder auch im Bus passieren solche Geschichten. Aber wir haben es heute mit einem zusätzlichen Tatort zu tun, nämlich mit dem Internet. Und wir können feststellen, dass auch hier eben Formen von Mobbing vorkommen, die eben auch über einen längeren Zeitraum andauern. Also das, was wir aus der Schule kennen, bildet sich auch im Internet ab. Wie sieht das Ganze denn jetzt aus? Wahrscheinlich denke ich mir, dass Sie sicherlich schon einige Formen von Cybermobbing kennen. Vielleicht haben Sie schon einige Fälle gehört. Vielleicht haben Sie auch schon im Fernsehen einiges gesehen. In Deutschland gab es ja einen TV-Film in der ARD, der hieß Home Video. Da wurde dieses Thema eben auch bearbeitet und dargestellt. Aber ich möchte trotzdem mit Ihnen jetzt noch so ein paar Formen von Cybermobbing einfach durchsprechen, damit Sie dann das Gefühl haben, was kann denn Cybermobbing überhaupt sein und wo kann das überhaupt auftreten. Jetzt denken Sie einfach mal an das Chatten. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen vielleicht schon mal in einem Chatroom gewesen sind und da mit anderen Personen gechattet haben. Chatten nennt man aber auch das, was man heutzutage in sozialen Netzwerken macht, nämlich über Facebook oder in Deutschland war sehr prominent SchülerVZ. Ich denke, in Österreich gibt es sicherlich auch einige Netzwerke, die eben praktisch regional in Österreich bekannt sind. Und auch hier wird eben miteinander geredet und gechattet. Und hier gibt es eben auch verschiedene Formen von Cybermobbing, die auftreten können. Zum einen gibt es sogenannte Ehrschutzdelikte, die nennen wir so in Deutschland. Das sind Verleumdungen oder Gerüchte, die über jemanden verbreitet werden. Und in Deutschland ist es so, dass diese Dinge auch im Strafgesetzbuch, also unter Strafe stehen. Ja, also wenn so etwas auch während des Chattens oder in einem sozialen Netzwerk auftaucht, ist das in Deutschland strafbar. Zum anderen kommt es natürlich auch zu ganz normalen Beleidigungen, Hänseleien, so wie wir es auf dem Schulhof kannten. Es kommt aber auch beim Chatten dazu, dass Jugendliche einfach gar nicht beachtet werden, dass sie aus bestimmten Gruppen ausgeschlossen werden. Das ist wie in der Schule, dass man in der Schulklasse mit niemandem reden will. Genau das Gleiche passiert in einem Chatroom. Das heißt, jemand wird ausgeschlossen, versucht immer in die Gruppe hineinzukommen, schafft es aber nicht. Und das Gleiche passiert auch in sozialen Netzwerken. Das heißt, man wird einfach nicht integriert. Man bleibt außen vor. Zum anderen kommt es aber auch zu massiven Erpressungen oder Bedrohungen, auch beim Chatten. Das heißt, dass Jugendliche so unter Druck gesetzt werden, dass sie sich gar nicht mehr trauen, in die Schule zu gehen oder dass sie einfach Geld abgeben sollen und man droht ihnen dann damit zum Beispiel, das Haustier, die Katze, den Hund am nächsten Baum aufzuhängen oder ähnliches. Und es kommt immer häufiger dazu, und davon haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, zu peinlichen Fotos oder Fotos in unangenehmen oder intimen Situationen. Stellen Sie sich vor, ein Junge sitzt auf der Schultoilette oder ein Mädchen und ein anderer Jugendlicher kommt mit dem Handy und nimmt praktisch das Handy und hält es praktisch über die Toilettentür und filmt dann den Jugendlichen auf der Toilette ab oder wie er sich gerade die Hose runterzieht oder ähnliches. Dann wird das mit dem Handy fotografiert und zum einen von Handy zu Handy geschickt, aber natürlich auch in soziale Netzwerke hochgeladen oder aber auch beim Chatten als Fotos ausgetauscht. Also das passiert zum Beispiel beim Chatten. Jetzt denken Sie mal an Videoplattformen, wie YouTube zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich jeder von Ihnen hier im Raum schon mal auf YouTube einen Videofilm sich angeschaut hat. Die meisten, denke ich mir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele sich schon mal auch ein Foto hoch oder ein Videofilm hochgeladen haben. Vielleicht nicht so viele, die sich das angeschaut haben. Aber wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wie einfach das ist, wie simpel und kinderleicht. Sie brauchen keine Identität anzugeben, Sie brauchen nur eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen und das muss auch nicht die richtige sein. Und dann laden Sie ganz schnell ein Filmchen hoch. So, und was passiert jetzt? Was ist auf diesen Videoaufnahmen drauf? Zum Teil sind es Aufnahmen von Verprügelungen, das heißt, Jugendliche werden zusammengeschlagen, das passiert auf dem Schulhof, das passiert aber auch auf dem Bahnhof. Dann werden diese Filme mit dem Handy gefilmt und dann über YouTube hochgeladen. Das sind aber auch zum Teil intime Szenen oder auch Szenen in peinlichen Situationen. Wie gesagt, eben auch sowas auf der Schultoilette oder Jugendliche ziehen sich beim Schwimmen in der Umkleidekabine aus. Man ist gerade halb nackt und das wird dann gefilmt und ins Netz gestellt. Ich sehe, es gibt ja auch hier einige junge Damen heute Abend hier. Was natürlich auch passiert oder was auch auftritt, ist, wenn zum Beispiel Ex-Freunde von ihren Ex-Freundinnen Filme in YouTube hochladen, die zum Beispiel intime Szenen zeigen. Zum Beispiel, wenn sich die Freundin ausgezogen hat oder auch Liebesszenen. Weil es ist ja schwierig für ein junges Mädchen, wenn sie verliebt ist und wenn sie einen Freund hat und man ist befreundet, dann zu dem jungen Mann zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du mich fotografierst oder ich möchte nicht, dass du mich abfilmst. Aber heute ist es einfach so, dass man damit rechnen muss, dass unter Umständen mal so ein Film, der von mir nackt gemacht worden ist, irgendwann später mal im Internet landen kann. Und dann denken wir jetzt nochmal an soziale Netzwerke. Ich denke mir, dass viele von Ihnen hier zumindest ein Profil auf Facebook haben. Darf ich mal fragen, wer hat hier ein Profil auf Facebook? Aha. Also doch, würde ich sagen, die Mehrheit hat ein Profil auf Facebook. Wenn Sie sich jetzt mal Ihre Profile anschauen oder Ihre Profile denken, jetzt stellen Sie sich mal vor, wie Cybermobbing hier aussehen könnte. Dann kommt es zum Beispiel dazu, dass Jugendliche ein Profil, das Passwort eines Profils knacken, also praktisch in ihr persönliches Profil jetzt hineingehen und das vollkommen verändern. Zum einen kommt es dazu, dass sie die Fotos verändern. Wenn sie zum Beispiel ein Porträtfoto in ihrem Profil haben, dann wird jetzt dieses Foto zum Beispiel herauskopiert und in eine ganz andere Szene eingebettet. Wir finden zum Beispiel Fotos auch auf Facebook in Profilen von Mädchen, deren Kopf auf einmal in ein sexuelles Setting eingesetzt ist, wo der Kopf über einem erektierten Penis sitzt. Dieses Foto wird dann wieder in das Profil gesetzt und dann wird natürlich auch noch dazu geschrieben, welche sexuellen Vorlieben dieses Mädchen hat. Dann wird unter Umständen noch reingeschrieben, dass dieses Mädchen ganz besonders scharf auf den Biolehrer der Schule XY ist und ähnliche Dinge. Dann wird dieses Profil, so wie das ist, wieder geschlossen und das Mädchen weiß in dem Moment natürlich nicht, dass an dem Profil etwas verändert worden ist. Weil normalerweise schaut man ja auch nicht stündlich in sein eigenes Profil. Dann stellen Sie sich vor, dieses Mädchen geht am nächsten Tag in die Schule, auf einmal wird sie ganz komisch angeguckt, jemand sagt zu ihr, du Schlampe, was machst denn du auf Facebook, was bist denn du für eine, mit dir kann man sich ja auch nicht mehr treffen. Und dieses Mädchen weiß überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Bis dann auf einmal jemand sie zur Seite nimmt und sagt, immer, guck doch mal in dein Facebook-Profil. Dann schaut sie da rein und ist total erschrocken, was sie da sieht. Nämlich die falschen Fotos, die falschen Dinge, die über sie verbreitet werden und ähnliches. Vielleicht erinnern Sie sich hier in Österreich noch an einen Fall, der vor einem Jahr ganz stark in der Presse war. Es ging um einen 14-jährigen Jungen, Joel. Dieser Junge, der hatte auch ein Facebook-Profil und das wurde so verändert, dass man ihn mit Homosexuellen in Verbindung gebracht hat. Man hat diese Seite auch mit Gay-Seiten und mit homosexuellen Webseiten verlinkt und ähnliches. Und dieser Junge, der war so am Ende, der war so beschädigt und war so betroffen, dass er sich nachher keinen Rat mehr wusste, als dass er sich vor den Zug geschmissen hat. Vielleicht erinnern Sie sich an den Fall. Natürlich ist das nur die Spitze des Eisbergs und natürlich passieren solche Dinge in den seltensten Fällen zum Glück. Aber ich möchte einfach, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, dass es eine solch starke Schädigung bei den Jugendlichen hervorrufen kann, dass sie zum Teil sich gar nicht wissen, wo suchen sie Rat. Weil wir Erwachsenen zum Teil ihnen keinen Rat geben, weil sie sich zum Teil auch gar nicht trauen, sich an uns zu wenden. Ja, ich möchte einfach, dass Sie ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, dass man hier aber auch nachher was tun kann. Wenn Sie dann nochmal an Facebook und andere soziale Netzwerke denken, dann kennen Sie ja auch sicherlich, dass es bestimmte Facebook-Gruppen gibt. Man kann sich zusammenschließen, um über ein bestimmtes Thema zu diskutieren oder wenn man bestimmte Vorlieben hat oder ein Hobby hat. Und dann gibt es auch sogenannte Hassgruppen. Das heißt, es sind Jugendliche, die sich zusammenschließen und massiv gegen einen anderen Jugendlichen vorgehen wollen. Also nur mit dem Ziel, den zu schädigen und den total fertig zu machen. Die schließen sich also zusammen. Geben sich auch eine bestimmte Bezeichnung, aber die heißt dann eben nicht, ich hasse Jenny oder wir finden Jenny doof. sondern das klingt eigentlich dann eher so wie ein Fanclub. Wir lieben Jenny oder wir sind die Fangemeinde von Jenny und ähnliches. Sodass im Endeffekt das Mädchen oder der Jugendliche, der hier gemobbt werden soll, im ersten Moment gar nicht weiß, was da eigentlich dahinter steckt. Der denkt, ach, die finden mich vielleicht ganz nett. Und dabei ist es gar nicht so. Dabei finden die gar nicht nett und wollen im Endeffekt nur schädigen. Und diese Gruppen tun genau das Gleiche, zum Beispiel, dass sie eben diese ganzen die Profile verändern oder dass sie eben öffentlich Lügen verbreiten in den sozialen Netzwerken, im schwarzen Brett, eben bestimmte Dinge, Lügen über die Jugendlichen verbreiten. Auch das kommt vor. Wenn Sie jetzt nochmal überlegen, wo Cybermobbing überhaupt stattfinden kann, dann sehen Sie hier an der Liste, die ist ziemlich lang. Und die wird in Zukunft auch immer länger werden. Wenn Sie an Chatrooms denken, wenn Sie mal überlegen, als wir mit unserer Forschung angefangen haben, das war ja 2004, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch kein Twitter, da gab es nur Chatrooms. Da hatten auch noch nicht alle Jugendliche ein Handy mit Videokamera und da waren auch die normalen PCs oder Laptops auch noch nicht mit einer Webcam ausgestattet. Auch das hatten wir noch nicht. Das heißt also, Sie sehen, die Möglichkeiten, auch böse Taten zu vollziehen, werden also immer größer. Und wenn Sie sich weiter daran denken, dass wir soziale Netzwerke haben, dass wir Videoplattformen haben, dass auch über E-Mail natürlich gemobbt werden kann, vielleicht haben Sie selber sich auch schon mal zu irgendeinem Grund eine neue E-Mail-Adresse zugelegt, die Sie praktisch nur 24 Stunden gebraucht haben und danach nicht mehr. Ja? Wenn Sie eine E-Mail-Adresse bei Gmx oder bei irgendeinem anderen großen Anbieter sich anlegen wollen, dann müssen Sie ja nicht Ihre wahre Identität preisgeben. Ja? Das ist gar nicht nötig. Also können Sie auch über E-Mail eine falsche E-Mail-Adresse nehmen und auch über die E-Mail andere Leute schädigen und ärgern. Dann ist mir vielleicht auch noch ICQ, Instant Messaging, ein Begriff, wobei das mittlerweile auch immer mehr abgelöst wird, eben durch Facebook und Co., weil die eben auch alle diese Funktion des Chattens, des Miteinanderredens, des Austauschens haben. Dann denken Sie natürlich auch ganz normal an Ihr Mobiltelefon, an Ihr Handy. Das, was Sie vorhin schon mal gesagt haben, dass eben Fotos gemacht werden oder Videofilme mit dem Handy und die dann in der Schule zum Beispiel von Handy zu Handy geschickt werden, aber eben auch über Bluetooth direkt ins Internet hochgeladen werden können. Und dann möchte ich Sie auch darauf aufmerksam machen, auf neue Stellen, an denen im Internet Mobbing vorkommen kann oder Cybermobbing. Denken Sie zum Beispiel an Online-Rollenspiele. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von Ihnen vielleicht schon mal Online-Rollenspiele gespielt haben oder auch regelmäßig machen. Und wir können einfach feststellen, dass Jugendliche uns berichten, wenn sie bestimmte Leistungen nicht vollbringen, in einer Gruppe zum Beispiel, wenn sie ein bestimmtes Limit nicht erreichen, dass sie dann von diesen Gruppen ausgeschlossen werden und auch fertig gemacht werden, weil du bist nicht gut genug, du bist nicht kämpferisch genug, du machst nicht genug Punkte. Ein anderes Medium, in dem auch gemobbt wird, ist Chatroulette. Weiß jemand, was Chatroulette ist? Ja, die jungen Mädels, die wissen das. Also Chatroulette ist im Endeffekt nichts anderes als Speed-Dating, aber eben im Internet. Das heißt, also Sie sitzen vor Ihrem Computer mit Ihrer Webcam und dann sitzt an einem anderen Computer über die Internetverbindung auch jemand an der Webcam und dann wird Ihnen sozusagen für 2 bis 5 Minuten eine Person zugelost. Sie suchen die sich nicht aus, sie wird Ihnen einfach zugelost und dann sehen Sie die vor der Webcam und dann können Sie mit dieser Person reden und die austragen, was immer macht, was Sie machen möchten. Nun stellen wir allerdings fest, dass hier unglaubliche Dinge passieren. Nicht nur, dass sich die Leute ausziehen, dass sie ihre Genitalien zeigen und dass sie auch da masturbieren vor diesen Geschichten, auch vor der Webcam, sondern die Leute beschimpfen sich auch. Die schreien sich an, die beschimpfen die, die verbreiten Lügen und die machen, versuchen über die Kamera den anderen wirklich fertig zu machen. Und die machen nicht nur das über die Kamera, sondern man kann ja die Leute, mit denen man nachher auch gesprochen hat, auch bewerten. Ja? Und dann auch über die Bewertungen wird dann eben eine Person gesagt, ja, die ist ja total bescheuert, mit der kann man gar nicht reden und guck mal, wie die aussah und ähnliches. Auch das passiert. Also auch über dieses Medium werden Aggressionen und Bösartigkeiten ausgetauscht. Auch wenn man alle, normalerweise ja eigentlich nicht daten will und eigentlich ein paar nette Sachen über die Person erfahren will. Und dann gibt es noch etwas, was Ihnen vielleicht auch bekannt ist, dass immer häufiger sogenannte Mobbing-Webseiten auftreten. Vielleicht ist Ihnen aus dem letzten Jahr der Begriff Aisha Gossip bekannt. Kennt denn jemand Aisha Gossip? Frau Sagmeister kennt ihn. Also Aisha Gossip war letztes Jahr im Frühling gerade in Deutschland sehr, sehr stark in den Medien vertreten. Und zwar, das ist eine Webseite, eine extreme Mobbing-Webseite, die damit geworben hat, dass die Leute, die sich dort treffen, anonym bleiben und eben so anonym bleiben, dass sie eben andere schädigen können. Also diese Seite, die hat sozusagen damit aufgerufen, kommt hierher, hier könnt ihr richtig euren Saft abladen, hier könnt ihr die anderen richtig fertig machen. Und das haben auch relativ viele Schüler in Deutschland gemacht, haben sich dort angemeldet und haben natürlich andere beschimpft, nicht nur andere Jugendliche, auch andere Lehrer und Ähnliches. Das Problem war, dass man praktisch rechtlich aus deutscher Sicht gar nichts machen konnte gegen diese Seite, weil die im Ausland gehostet war. Das Einzige, was sie in Deutschland gemacht haben, ist, dass sie die auf den Index gesetzt haben, dass sie sie zum Beispiel über Google nicht mehr so leicht gefunden haben. Aber da die Seite eigentlich so in der Presse war, war die auch Monate danach noch sehr stark besucht. Wenn Sie die allerdings heute eingeben, dann werden Sie zwar noch auf die Seite kommen, aber Sie werden sie nicht mehr öffnen können, weil sie gehackt worden ist. Aber nichtsdestotrotz, diese eine Seite ist zwar jetzt aus dem Netz verschwunden, aber es gibt zig andere Seiten, die im Netz auftauchen, die eben damit werben, kommt zu uns, bei uns könnt ihr die Leute fertig machen. Und wir garantieren euch, dass ihr anonym bleibt. Wir geben keine Daten weiter. Also ihr könnt bei uns alles machen, was ihr wollt und keiner kann euch die Straftaten nachweisen. Und hier muss man sich natürlich auch überlegen, inwiefern das rechtens ist. Aber Sie sehen, die Möglichkeiten, böse zu anderen zu sein, anderen etwas anzutun und eben Mobbing auszuüben, die sind immens groß. Und die werden auch sich noch erhöhen. Jetzt möchte ich, dass wir nochmal kurz darüber nachdenken, warum das Internet denn eigentlich so ein geeigneter Tatort für Cybermobbing ist und für Aggressionen. Ich meine, Sie alle werden mehr oder weniger täglich im Internet surfen, bestimmte Dinge aussuchen, Informationen bekommen, wahrscheinlich kaufen Sie auch irgendwas ein. Da werden Sie sich wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen Gedanken gemacht haben. Ein Punkt, der extrem wichtig ist, warum das Internet so geeignet ist, ist diese hohe physische Anonymität. Wir haben nicht nur diese vielfältigen Kommunikationsräume, Chat, Social Networks, YouTube und Ähnliches, wo wir natürlich physisch nicht anwesend sind, sondern wir haben die allgemeine physische Abwesenheit, weil wir sitzen ja nur vor dem Computer, vor der Tastatur und können dann agieren. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, ja halt, ich habe eine Webcam, da kann ich doch erkennen, wer auf der anderen Seite was mit mir macht, dann muss ich sagen, das ist nicht so. Denn es kann ja sein, dass man sich verändert vor der Webcam. Man kann eine Sonnenbrille aufziehen, man kann eine Perücke aufziehen, man kann sich total verändern. Es gibt Jugendliche, die nehmen ganz am Geschlecht an, also die Mädchen ziehen sich eine männliche Perücke auf, klebt sich einen Bart an und die Jungs machen das ähnlich. Ja? Das heißt, also ich weiß nicht immer, mit wem ich auf der anderen Seite rede. Ja? Das heißt, also die physische Abwesenheit ist einfach immer gegeben. Und es ist ja auch so, dass es ja auch spannend ist, sich auch im Netz zu verändern. Denn denken Sie mal, es gibt ja auch ältere Menschen, die machen sich jünger. Sie gehen dann in Facebook, richten sich ein Profil ein, sagen, sie sind 16, aber in Wirklichkeit sind sie 54. Und es gibt natürlich auch viele Jugendliche, sagen wir mal 12-, 13-jährige Mädchen, die sich natürlich auch schon mal älter machen. Die sagen, ich bin dann 15, 16 und eben nicht 12. Man muss natürlich auch sehen, dass es natürlich auch für die Jugendlichen mal spannend ist, sich ein bisschen älter zu machen, weil man kommt natürlich auch mit älteren Leuten oder älteren Jugendlichen in Kontakt. Das heißt, es ist natürlich auch ein Moment der Spannung, der hier eine Rolle spielt. Und das ist auch wichtig. Aber Sie haben der andere Punkt, der die physische Anonymität natürlich hier noch unterstützt, ist natürlich auch die Technologie. Sie werden natürlich wahrscheinlich alle wissen, dass selbst wenn man über Ihre IP-Adresse, sagen wir mal, Ihren Internetzugang identifizieren kann, es im Internet die Möglichkeit gibt, diese IP-Adresse zu anonymisieren. Das heißt also, wenn ich geschickt bin und das anwende, dann kann man mich als Täter gar nicht identifizieren. Man weiß gar nicht, von welchem PC, von welchem Laptop, von welchem Internetzugang ein anderer gemobbt worden ist. Das heißt, wir müssen uns einfach vor die Tatsache stellen, dass wir im Internet ein Medium haben, in dem einfach ein Kontrollverlust herrscht. Wir haben hier keine Kontrolle. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir lernen, mit diesem Kontrollverlust umzugehen und gerade in die Medienerziehung hier voranzutreiben. Und ein zweiter Punkt, weshalb das Internet ein so geeigneter Tatort ist, die Folgen dessen, der physischen Anonymität, sind natürlich zum einen, dass sie die Täter kaum identifizieren können, weil ich natürlich, man muss nicht wissen, wer das gewesen ist. Zum anderen können wir feststellen, dass natürlich die Hemmschwelle, böse zu anderen zu sein, im Internet aufgrund der jüngeren physischen Anwesenheit natürlich auch viel geringer ist. Es ist natürlich viel schwieriger für mich oder ich brauche viel mehr Überwindung, wenn ich in der Schule jemanden auf die Nase hauen will oder ihn verprügeln will oder den in irgendeine Ecke ziehen will, als wenn ich im Internet böse Sachen verbreiten will oder sein Profil verändere. Ja? Das heißt also, dieses Cybermobbing ist natürlich auch schnell und leicht auszuüben. Es ist viel schneller und leichter auszuüben als das normale Mobbing, das ich in der Schule mache. Und ein anderer Punkt, den diese physische Abwesenheit oder diese Anonymität fördert, ist die große Offenheit, die wir alle auf einmal haben, wenn wir an private Daten denken. Wenn Sie mal selber an sich denken, was Sie im Internet alles von sich preisgeben, welche Telefonnummern, vielleicht wo Sie wohnen, wann Sie in Urlaub fahren, wohin Sie fahren, wer Ihr Arbeitgeber ist, das sind Dinge, die wir alle weitergeben, die wir öffentlich im Internet präsentieren. Und gerade Jugendliche tun das sehr, sehr häufig, aber nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen. Und dann kommt noch eines dazu, dass wir natürlich auch offen sind gegenüber Problemen. Wir können also feststellen, dass das Internet auch benutzt wird, um sich auszutauschen, wenn man Probleme hat, wenn man Liebeskummer hat oder wenn man Probleme in der Schule hat oder mit den Eltern, dann gehen die Jugendlichen immer weniger zu den Lehrern sowieso nicht, zu den Eltern auch nicht. Was tun sie? Sie suchen im Netz Gleichgesinnte. Sie versuchen, im Netz Rat zu finden. Und somit öffnen sie sich im Internet natürlich auch. Und das macht natürlich aber auch die Gefahr höher, Opfer von Cybermobbing zu werden, weil wenn ich über meine Probleme rede, dann signalisiert ja irgendwie auch, hey, ich bin ein leichtes Opfer. Das heißt, auch hier müssen wir den Jugendlichen sagen, überlegt euch genau oder schaut euch die Leute an, denen ihr Probleme erzählt, denen ihr private Dinge erzählt, von denen ihr eigentlich nicht möchtet, dass sie auf einmal jeder weiß. Ja? Und ein anderer Punkt, warum das Internet ein so geeigneter Partner ist, ist die wachsende Mediennutzung ausstattung. Ich möchte Sie jetzt hier gar nicht mit irgendwelchen Daten zupflastern und mit Statistiken. Ich möchte Ihnen eigentlich nur drei Daten zeigen, die extrem zeigen, wie wichtig das Internet als Lebensraum für die Jugendlichen geworden ist. Wenn Sie sich vorstellen, vor 7 oder 6 Jahren gab es Facebook noch überhaupt nicht. Heute sind aber 75% der 14- bis 18-jährigen Deutschen, das sind jetzt Zahlen aus Deutschland, Mitglied in Facebook und Co. 75% tummeln sich regelmäßig in sozialen Netzwerken. Und vor ein paar Jahren gab es das noch gar nicht. Und wenn Sie sich mal die Jüngeren angucken, weil wir mal sagen, ja Gott, Cybermobbing ist vielleicht auch ein Problem, das nur die Eltern angeht, dann müssen wir sagen, nee, das stimmt nicht. Denn wenn Sie sich angucken, wie die Nutzung der 6- bis 13-Jährigen in Deutschland aussieht, dann müssen wir auch hier schon sagen, dass 40% dieser Altersgruppe regelmäßig in sozialen Netzwerken ist. Und von denen, die in sozialen Netzwerken sind, sind 20% in Facebook. Und da könnte man natürlich die Frage stellen, inwiefern ist Facebook denn für 6, 7, 8, 9, 10-Jährige eigentlich ein geeignetes Medium? Für die Jugendlichen oder jungen Damen, die hier sitzen, schon. Aber für 6, 7, 8-Jährige vielleicht doch noch nicht. Und dann überlegen Sie sich mal, dass gerade diese Gruppe, diese ganz Jungen, die 6- bis 13-Jährigen, von denen fast ein Drittel Fotos und Filme von privaten Aufnahmen ins Internet stellt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Partyfoto oder ein Foto vom Strand mit Ihrem Ehemann oder mit den Kindern ins Internet gestellt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Aber die Kids machen das. Ja? Die stellen sich in Bikini hin, die zeigen die Fotos vom Strand, vom Urlaub, von der wilden Fete oder von Übernachtungspartys, auch oben ohne zeigen sie sich schon mal gerne. Und das setzen die dann in Facebook und Co. Also man sieht, das Verhalten der Jugendlichen, dieses offene Verhalten führt natürlich auch dazu, dass sie Opfer von Cybermobbing werden können. Ja? Und jetzt möchte ich natürlich auch ein Gefühl dafür geben, wie häufig Cybermobbing überhaupt vorkommt. Sie stellen sich natürlich die Frage, ja, sind das denn nur ein paar? Ist das ein wichtiges Problem? Findet das häufig statt? Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal ein paar Zahlen mitgebracht von der Gruppe der 10- bis 19-Jährigen, von denjenigen, die mehrmals täglich bis mehrmals wöchentlich gemobbt werden im Internet. Über das Internet. Und da können wir sagen, dass je nachdem, welche Form sie nehmen, zwischen 5 und 25% das mehrmals täglich bis mehrmals wöchentlich erleben. Und daran sehen Sie, das ist eine Zahl, die schon immens ist, was hier passiert. Wenn Sie sich jetzt nur mal Erpressung und Bedrohung rausnehmen, dann können Sie sagen, okay, das sind 5%, das ist ja gar nicht so viel. Aber wenn Sie sich anschauen, dass immerhin 25% auch regelmäßig beleidigt werden, verleumdet werden, dass Lügen verbreitet werden. Hierbei sind eben auch häufig Fotos oder Filme involviert. Und diese Jugendlichen, das eben mehrmals am Tag bis mehrmals wöchentlich erleben, da sehen Sie, dass das doch eine Zahl ist, die prägnant ist und über die wir nachdenken sollen. Ich weiß nicht, inwiefern Ihnen jetzt dieses soziale Netzwerk SchülerVZ ein Begriff ist. Ist Ihnen das ein Begriff? Vielleicht, ja gut, ich meine, das ist SchülerVZ, ist über Jahre hinweg das prominenteste soziale Netzwerk für Jugendliche in Deutschland gewesen. Da ist es immer noch, aber mittlerweile baut das einfach auch ab, weil Facebook immer interessanter wird. Aber das war eben diese wichtigste Plattform für Jugendliche als soziales Netzwerk. Und wir haben hier eben auch Insiderwissen bekommen, da waren wir auch sehr dankbar darüber. Und da hat uns jemand erzählt, und zwar ein ehemaliger Scout sozusagen, derjenige, der auch bestimmte Dinge beobachtet, was in diesem sozialen Netzwerk passiert. Und wir haben ihn gefragt, ja, wie viele Meldungen bekommt ihr denn eigentlich von Jugendlichen, die sagen, ja, da ist Cybermobbing passiert oder wir wurden blöd angemacht oder man stört uns, man ärgert uns, man ist irgendwie blöd zu uns, das passt uns nicht. Und der hat uns gesagt, dass ungefähr 8000 Meldungen pro Tag bei SchülerVZ eingehen. 8000 Meldungen pro Tag. Die müssen natürlich auch bearbeitet werden, klar. Aber nur mal, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was Jugendliche empfinden, denn sie wollen ja eigentlich in diesen sozialen Netzwerken leben, sie wollen sich austauschen, sie wollen sich mit Freunden treffen und da sind natürlich einige dabei, die eben auch andere ärgern wollen und schädigen wollen, aber die Mehrheit will es ja eigentlich nutzen, um ein schönes Erlebnis zu haben. Ja? Und trotzdem sehen sich hier über 8000 Meldungen täglich. Das heißt, sie sehen, das Problem ist prägnant und wir dürfen uns einfach auch nicht unter den Teppich kehren. Wichtig ist, denke ich mir, auch für uns nochmal zu unterscheiden, für all diejenigen, die sich zum ersten Mal damit befassen oder auch für Lehrer, die versuchen, Hilfestellung zu geben, dass wir auch verstehen, dass Cybermobbing nicht gleich Cybermobbing ist. Wir müssen nämlich auch hier unterscheiden. Es gibt Formen, die sind eher leicht, von denen sagen Jugendlichen, ach, das ist gar nicht so schlimm. Aber es gibt eben Fälle, die sind besonders schlimm und auf die sollten wir einfach achten. Und wir können einfach feststellen, dass dieses Ausgegrenztwerden, nicht Mitglied sein in einer Facebook-Gruppe oder in einem Chatroom, dass man nicht mit einem reden will, dass man nicht integriert ist, dass man auch nicht in die Freundeslisten aufgenommen wird oder eben auch Freundesanfragen, die man selber stellt, dass die abgelehnt werden, dass das besonders schmerzhaft ist. Und natürlich, wenn man unter Druck gesetzt wird und erpresst wird, auch das ist schlimm. Und natürlich auch, wenn man gehänselt wird und wenn man lächerlich gemacht wird. Wenn man verleumdet wird. Und vor allen Dingen ganz besonders schlimm empfinden das die Cybermobbing-Opfer, wenn Videos oder Filme und auch Fotos von ihnen involviert sind. Also wenn man in einer peinlichen Situation abgefilmt wird oder fotografiert wird und das wird ins Netz gesetzt. Das ist einfach besonders schlimm und das müssen wir Alten auch so ein bisschen differenzieren. Deshalb denke ich, ist wichtig, dass wir verstehen, dass sich natürlich die Gewalt bei Jugendlichen verändert hat, auch die Kommunikation hat sich verändert. Und dass wir auch verstehen müssen, auch wenn wir sagen, es ist eigentlich nicht so schön und ich weiß auch nicht, ob das wünschenswert ist, dass bestimmte Dinge einfach in der Kommunikation bei den Jugendlichen normal sind. Also bestimmtes Ärger, bestimmtes Austauschen von unangenehmen Dingen, die gehören bei den Jugendlichen heutzutage dazu. Ob wir das wollen oder nicht. Aber es gibt ihnen dann auch die Formen von Mobbing oder von Aggression, die über das Internet ausgetauscht werden, die eben extrem schmerzhaft sind und die von den Jugendlichen extrem betroffen sind. Deshalb denke ich, dass wir Alten, die ja häufig das Internet zwar nutzen, weil wir uns informieren, weil wir kaufen, weil wir auch E-Mailen und weil wir es auch für unseren Job benötigen, dass wir einfach verstehen, dass das, was da passiert im Netz, dass die Verletzungen, die da passieren, dass die genauso schlimm sind wie die Verletzungen, die ein Jugendlicher in der Schule davon trägt. Zum Teil werden die von den Kids noch viel schlimmer empfunden als das normale Mobbing, das sie in der Schule haben. Denn all das, was sie im Internet erleben, mit Filmen und Fotos, werden für ihn noch schlimmer bewertet. Warum? Dazu kommen wir gleich. Wir können feststellen, und das sind nicht nur wir, sondern auch andere Studien, die sich mit dem Thema Cybermobbing befasst haben, dass immerhin 30%, also ein Drittel der Jugendlichen in der Situation, wenn ihnen was passiert ist in Form von Cybermobbing, dass sie extrem belastet sind. Die sind verängstigt, die schämen sich, die wollen nicht darüber reden, die sind bedrückt, es tut verdammt weh. Das ist immerhin ein Drittel der Jugendlichen. Und wir können auch feststellen, dass viele Jugendliche das auch nach einer langen Zeit, also nach Monaten oder sogar nach Jahren, nicht vergessen können. Und da können wir sagen, dass rund 20% der Jugendlichen, die Cybermobbing erlebt haben in extremen Fällen, dass die das nicht vergessen können. Die sind auch länger dauerhaft extrem davon belastet. Da treten psychosomatische Beschwerden auf, die wollen auch nicht mehr in die Schule gehen, die wollen sich nicht mehr mit Freunden treffen. Die sind wirklich, das sind traumatische Erlebnisse, die diese Jugendlichen haben. Und das müssen wir Erwachsenen, denke ich, lernen, dass das eben, was die Kids da im Netz erleben, in dieser virtuellen Welt, wo wir noch diese Unterscheidung machen, was ist hier real, wo wir hier sitzen, und was virtuell, was im Netz passiert, dass das eben genauso wehtut, wie das, was im realen Leben passiert. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn wir über Cybermobbing reden, ja, wer ist das denn eigentlich? Wer macht das denn? Wer sind die Täter? Wer tut sowas denn eigentlich? Und da können wir einfach feststellen, dass hier ein hoher Zusammenhang besteht zwischen dem, was zum Beispiel im schulischen Umfeld passiert und zwischen dem, was im Internet passiert. Also eine hohe Zahl der Cybermobber sind eben auch Mobber in der Schule. Es sind eben einfach nicht die braven, lieben Jungs oder die lieben Mädchen, die dann im Netz normalerweise richtig loslegen und böse werden. Nein, die sind in der Schule böse und die sind auch im Netz böse. Das heißt also, wir haben es mit den wiederholten Taten derselben Täter zu tun, mit denselben Tätergruppen zum Großteil. Und das ist insbesondere natürlich auch für die Präventionsarbeit wichtig. Das heißt, wenn wir mit Lehrern arbeiten oder wenn Lehrer fragen, was können wir tun? Das heißt, sie müssen hinschauen. Sie sollen hinschauen, was passiert in ihrer Klasse. Wer ist hier ein Mobber und wer tut hier etwas, der kann das auch im Netz tun. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass man sich mal anschaut, ja, wenn man sich fragt, wer sind denn die Täter eigentlich? Gibt es da eine Struktur? Oder können wir feststellen, dass Täter ein Profil haben? Da können wir sagen, Profil haben die nicht. Aber wir können sagen, dass viele Cybermobbing-Täter, die eben auch in der Schule aggressiv sind und die im Netz aggressiv sind, eben auch generell eine positive Gewalteinstellung haben. Die meinen eben schon, ja, man muss auch schon mal richtig zulangen oder muss einen auch mal niederprügeln, denn sonst ohne Gewalt komme ich nicht durchs Leben, sonst komme ich nicht nach oben. Und das sind auch Jugendliche, die auch eher schon mal delinquent sind. Das heißt, die klauen auch schon was oder die machen auch schon was in der Schule kaputt. Und das sind auch Jugendliche, die schon mal in der Schule schwänzen, die gar nicht in die Schule gehen wollen, die Unterricht schwänzen, die also Problemverhalten in der Schule zeigen. Und das sind aber auch Jugendliche, und hier sind auch die Eltern angesprochen, die zu ihren Eltern ein schwieriges Verhältnis haben. Ja? Das ist emotional negativ. Hier gibt es Probleme, hier gibt es Schwierigkeiten. Ja? Auf der anderen Seite können wir sehen, dass diese Jugendlichen eben sehr stark integriert sind, gerade in soziale Netzwerke, gerade wenn wir das Internet jetzt angucken. Das sind eben eher so die tollen Jungs, die super Typen, die eben auch von anderen bewundert werden zum Teil. Die sind auch Anführer einer Gruppe, das sind eben keine Außenseiter, sie sind mit integriert, sie sind mittendrin. Allerdings besuchen diese Kids auch häufiger mal schon mal Dinge, die für sie vielleicht nicht so geeignet sind. Ja, die besuchen auch häufig rechtsradikale Chatrooms oder andere Webinhalte, die mit Gewalt zu tun haben, mit Delinquenz und ähnlichen Dingen. Also das können wir schon feststellen. Also sagen, die Mehrheit der Jugendlichen, die eben auch Cybermobbing ausübt, zeigt eben auch in anderen Feldern bestimmt aggressives, delinquentes Verhalten. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir darüber auch reden. Das Internet ist auch ein Medium für Täter, die normalerweise eher unauffällig sind. Das heißt, es gibt schon auch eine Gruppe, die wir aus der Schule kennen, die eher normal ist, die brav ist, die gar nichts tut, die unauffällig ist. Und das ist in vielen Schulen doch immerhin so um die 20%. Und das sind Jugendliche, die da aber im Internet richtig loslegen. Und da könnte man sich natürlich fragen, ja, woran liegt das denn? Und wir haben einige Jugendliche befragt und haben mal gefragt, ja, wie steht ihr denn zu Cybermobbing? Und wenn man da Jugendliche fragt, da sagen doch relativ viele, immer über 70%, ja natürlich im Internet, das ist doch easy, da kann man doch andere mühelos schädigen, mühelos ärgern, das ist doch ganz einfach. Und warum kann man das? Ja, weil man nicht gefasst werden kann, weil man nicht identifiziert werden kann. Ja? Also kann ich natürlich im Netz auch eher mal böse sein, als ich das in der Schule bin, weil in der Schule sieht das vielleicht ein Lehrer oder bekommen das vielleicht noch andere mit. Im Internet weiß das keiner. Aber auf der anderen Seite, und das denke ich ist auch ganz wichtig, dass wir das beachten, ist es schon auch so, dass ein Teil der Jugendlichen gar nicht wirklich beurteilen kann oder wahrnimmt, was die eigentlich im Internet mit anderen machen. Dass die anderen wirklich schädigen, dass die Tränen da genauso echt sind wie auf dem Schulhof. Das können manche Jugendliche nicht richtig unterscheiden oder nicht richtig wahrnehmen. Und das ist interessant, denn die Jugendlichen unterscheiden heute nicht mehr zwischen unserer realen, alltäglichen Welt und der virtuellen Welt des Cyberspace. Die switchen ja von einem zum anderen hin und her. Die nehmen es gleichwertig wahr. Und trotzdem ist es so, dass bezüglich ihrer Taten sie oft eben nicht kapieren, was die anderen Leuten antun können. Das ist, denke ich, wichtig, das auch zu verstehen. Und das zeigt sich auch in all den Motiven, die wir bei Cybermobbing festmachen können, die wir aus dem normalen, traditionellen Mobbingbereich gar nicht so kennen. Natürlich haben wir bei Mobbingtätern auch Frust und Wut, aber bei Cybermobbing spielen auch viel mehr andere Motive eine Rolle, nämlich Spaß, Lust, Entertainment. Hier spielt auch diese Leistung, dieser Anerkennungswille eine Rolle. Competition, das heißt Wettbewerb findet hier statt. Wer hat hier das peinlichste Video oder das brutalste Foto oder das sexistische Foto von einer Ex-Freundin, das wir von Handy zu Handy schicken oder das wir ins Netz stellen? Also hier wird sozusagen ein richtiger Wettbewerb unter den Jugendlichen zum Teil ausgelotet. Wer ist der Schlimmste? Wer hat die bösesten oder die schlimmsten Szenen? Und derjenige, der das schlimmste Foto hat oder das wildeste Verprügelungsvideo, der ist dann ein Star unter den Kids. Und der ist dann der ganz tolle Typ. Ja? Also hier wird praktisch Gewalt in Form von Spaß gebracht. Ja? Wir üben Gewalt aus, um praktisch selbst anerkannt zu werden. Und natürlich spielt hier zum Teil auch die Langeweile eine Rolle. Vielfach wissen die Kids auch nicht, was sie tun sollen. Und dann gehen sie einfach ins Netz und dann pöbeln sie einfach mal los. Dann machen sie einfach mal jemanden fertig. Auch das spielt immer mehr eine Rolle, stellen wir fest. Und ein anderer Punkt wird auch immer wichtiger, nämlich der Punkt der Rache oder der Revanche. Wir können feststellen, dass das Internet auch dazu genutzt wird, zum Beispiel von Schulmobbing-Opfern, sich auch mal an anderen zu rächen. Weil ein Mobbing-Opfer in der Schule hat normalerweise gar keine Chance, sich zu rächen. Es spricht mit den Eltern nicht, mit den Freunden auch nicht, mit den Lehrern auch nicht. Und meistens, häufig leider Gottes, werden keine Lösungen gefunden. Das heißt, es wird dem Opfer leider nicht geholfen. Opfer haben auch in Deutschland immer noch nicht eine ausreichende Lobby. Und das muss sich auch ändern. Also was machen manche Opfer? Sie nutzen eben dann das Internet, um ihren Frust loszuwerden. Oder eben auch, um andere mal loszustellen. Das können wir aber auch feststellen, dass das andere Jugendliche machen, die beobachten, dass andere gemobbt werden. Und die sagen, ja, öffentlich kann ich das ja nicht machen, weil wenn ich dem jetzt in der Schule öffentlich helfe, dann werde ich nachher auch noch gemobbt, weil ich ja dem Opfer helfe. Und keiner will ein Opfer sein. Aber dann machen manche Jugendliche so, dass sie sagen, öffentlich in der Schule kann ich dir nicht helfen, aber ich kann ja über das Internet, über Facebook kann ich dir helfen, indem ich einfach das Profil dieses einen jetzt so verändere und ihn einfach auch mal fertig mache. Auch das wird benutzt. Und ich denke, etwas ist ganz wichtig, worüber wir Alten uns in Zukunft immer mehr Gedanken machen müssen, dass das Internet auch Verhalten ausprobiert wird. Hier wird Verhalten getestet. Wie böse kann ich sein? Wie erfolgreich bin ich, wenn ich andere mobbe? Mit welchen Mobbingstrategien anwende? Und wenn ich aber natürlich der tolle Kerl bin und natürlich dann auch noch gelobt werde von anderen, wie böse ich sein kann und wie super ich andere fertig machen kann, und das mache ich im Netz, dann kann das natürlich auch sein, dass ich dieses Verhalten auch in das normale alltägliche Leben mit übertrage. Das heißt, wir Alten müssen einfach kapieren, dass das Internet für die Jugendlichen immer mehr zur Lebenswelt wird und dass die Jugendlichen noch immer mehr Vorbilder im Netz suchen. Auch ihre Werte, ihr Verhalten. Das lernen die nicht mehr nur von ihnen, von den Eltern oder von den Lehrern oder von Freunden, sondern das lernen die immer mehr auch von den Freunden, die sie im Netz kennenlernen. Von den Leuten, die sie vielleicht noch nie normalerweise hier im realen Umfeld physisch gesehen haben. Von ihren Peers aus dem Netz. Darüber müssen wir uns eben in Zukunft viel mehr Gedanken machen. Das ist wichtig. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wer denn die Opfer sind, auch die sind ja insbesondere wichtig, weil denen wollen wir helfen. Und in Deutschland ist es zum Teil immer noch so, dass ihnen noch zu wenig geholfen wird, weil nicht genau hingeschaut wird und weil die Opfer keine Lobby haben. Und auch hier kann man feststellen, dass auch Cybermobbing-Opfer eher Außenseiter sind. Es sind eben nicht die super tollen Typen. Das sind auch Jugendliche, die eben weniger integriert sind. Ja, auch in die Netzklicken, auch im Internet, in Facebook-Gruppen, da gehören die gar nicht dazu. Auch die Freundeslisten von denen enthalten keine 1000. Wahrscheinlich werden sie wissen, dass ja je mehr Freunde ich habe, desto höher ist mein Status. Und viele Jugendliche sagen, ich habe 800 Facebook-Freunde. Mein Gott, wie toll. Also auch das können wir sehen, dass es bei den Cybermobbing-Opfern eben nicht der Fall ist. Und wir können auch sehen, dass die Opfer zum Teil auch ein geringeres Selbstwertgefühl haben. Ja. Und diese Cybermobbing-Opfer werden eben oft auch in der Schule gemobbt. Das heißt, auch hier haben wir wieder hohe Überschneidungen zwischen dem, was in der Schule passiert und was im Netz passiert. Also hier haben wir diese Verbindung und das müssen wir eben auch präventiv erarbeiten, auch in den Schulen. Und wir können auch feststellen, dass Jugendliche zu Opfern werden von Cybermobbing, die in einer Gruppe neu sind oder die im sozialen Netzwerk neu sind oder die sich in eine Gruppe integrieren wollen oder die in einem Chatroom neu sind und das Handy noch nicht so können, die Sprache noch nicht so können oder die sich irgendwie outen, dass sie Newcomer sind. Auch bei denen sagt man manchmal, mein Gott, auch die hauen wir jetzt mal rum, was wollen die denn eigentlich hier, die sollen eher draußen bleiben. Und wir können eben feststellen, dass eben auch Jugendliche zu Opfern werden, die eben über ihre Probleme reden. Ja, auch hier diese große Offenheit, etwas loswerden zu wollen, sich jemandem anzuvertrauen im Netz, spielt eine ganz große Rolle und das signalisiert natürlich zum Teil auch, hey, ich bin ein leichtes Opfer. Deshalb auch hier müssen wir die Jugendlichen sensibilisieren, allerdings die Älteren natürlich auch, weil auch die sehr offen sind bezüglich ihrer privaten Angaben, dass man noch genau hinschauen sollte, mit wem man bestimmte Dinge teilt. Auch persönliche Probleme, mit wem rede ich denn überhaupt darüber? Also das sind Dinge, zum Thema Cybermobbing, die wir einfach ein bisschen besser in unsere Köpfe bekommen sollen. Und wenn wir dieses Thema Cybermobbing betrachten, dann sehen wir einfach, dass wir eben auch verschiedene Konsequenzen daraus haben, aus dieser Problematik, aus dieser neuen Gewaltproblematik, die wir haben. Und zum einen ist es einfach so, dass das, was wir früher mit realer Gewalt hatten, reale Verprügelungen, auch Vergewaltigungen, dass die eben jetzt mit den neuen Medien, mit dem Internet verbunden werden. Weil eine Vergewaltigung oder eine Verprügelung in der Realität stattfindet, die wird gefilmt und die wird ins Internet gesetzt und wird im Internet immer wieder wiederholbar sein. Sie können sie auch nicht löschen, sie bekommen sie auch nicht raus. Das heißt, was im Netz ist, das bleibt drin. Ja? Und hier haben Sie die Verbindung zwischen der realen Gewalt, die schon schlimm genug ist, aber wenn Sie das auch noch ins Internet übertragen und das praktisch mit der virtuellen Welt in Verbindung bringen, dann haben Sie etwas, das sich verändert. Und zum anderen haben Sie eine vollkommen neue Täter-Opfer-Situation. Das ist mir eigentlich so wichtig und mir so am Herzen, dass wir verstehen, dass sich hier etwas verändert hat. Frau Sagmeister hat das vorhin auch schon so schön angesprochen, hat gesagt, es ist mit dem Thema Cybermobbing hat sich etwas verändert. Es ist etwas anders geworden als das, was wir normalerweise mit dem traditionellen Schulmobbing kennen. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt auch einfach noch mal kurz ansprechen. Zum einen, wenn Sie mal an die Täter-Situation denken oder die Täter im Netz, wie die sich fühlen, wie die durchs Netz laufen und warum das Internet so wichtig für die ist, eben Täter zu sein, dann müssen wir einfach feststellen, dass zum einen natürlich die Hemmschwelle, Taten, böse Taten zu vollziehen, andere zu schädigen, andere zu mobben im Netz einfach geringer ist als in einer normalen Face-to-Face-Situation. Das ist einfach so, das können wir feststellen. Und zum anderen können wir feststellen, dass viele Täter im Netz einfach eine geringere Empathie empfinden. Wenn ich jemanden in der Schule eins auf die Nase schlage, dann sehe ich, dass Blut fließt. Dann weiß ich, das muss wehgetan haben. Aber wenn ich im Netz irgendwas verändere und Lügen verbreite und böse Fotos reinsetze und die fake, dann merke ich in dem Moment ja nicht, dass ich jemandem so weh tue, weil ich sehe dessen Tränen ja nicht. Ja, auch das müssen wir schulen. Wir müssen auch den Tätern, auch den Jugendlichen beibringen, sagen, hey, das, was ihr im Netz macht, das tut den anderen weh. Überlegt euch, was ihr da tut. Ja? Und es kommt noch etwas dazu, dass die Täter im Netz überhaupt kein Gefühl für ihr straffälliges Verhalten haben. Wenn Sie Jugendlichen fragen, wenn du jemanden auf der Straße verprügelst oder auf dem Schulhof, darfst du das? Dann wird er sagen, nee, natürlich darf ich das nicht. Aber wenn Sie ihn dann fragen, ja, wie sieht das denn aus, wenn du im Netz ein Profil veränderst und dann über Lügen über den verbreitest, dann sagen die häufig, oh Gott, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Obwohl gerade dieses Lügenverbreiten, Verleumdungen in Deutschland ja ein Straftatbestand ist. Also auch das müssen wir schulen, auch das müssen wir den Jugendlichen beibringen. Und es ist einfach so, dass das Verhalten, das müssen wir einfach feststellen, der Jugendlichen, die Wahrnehmung ihres Verhaltens einfach immer noch unterschiedlich ist. So das, was sie im realen Umfeld machen, das wir im virtuellen Umfeld machen, das ist unterschiedlich. Die nehmen sich anders wahr, obwohl sie auf der anderen Seite gar keinen Unterschied mehr machen, ob sie sich in der realen Welt befinden oder in der virtuellen Welt. Das müssen wir Alten auch verstehen. Und es tut sich noch etwas anderes in der Tätersituation auf, die es vorher auch nicht so gegeben hat. Wir haben einen neuen virtuellen Voyeurismus. Es ist ja nirgendwo so einfach, den Piepington zu spielen wie im Netz. Draußen müssen Sie rumlaufen, irgendeine Situation beobachten zu können. Im Netz können Sie das vielfach, hunderttausendfach, ohne dass Sie selbst bemerkt werden. Und das spielt gerade bei Jugendlichen eine große Rolle, denn es ist natürlich manchmal auch spannend, etwas zu beobachten, was man vielleicht nicht darf. Wenn jemand fertig gemacht wird, dann guckt man vielleicht zu. Manchmal traut man sich natürlich auch nicht zu handeln. Da ist eine gewisse Hilflosigkeit auch da, weil die denken, wenn ich jetzt da eingreife, auch über das Internet, dann kann ich ja vielleicht nachher auch Opfer von Cybermobbing werden. Dann werde ich vielleicht aus der Facebook-Gruppe ausgeschlossen, nicht der andere. Also bin ich lieber ruhig und mache nichts. Auch dieses Gefühl eben dieser Hilflosigkeit bei Jugendlichen spielt hier eine gewisse Rolle. Auch wenn sie eben vielfach solche Dinge beobachten. Wenn sie Jugendliche fragen, weißt du das schon mal das an eurer Klasse oder in der Schule, dass ihr Opfer habt von Cybermobbing? Dann werden die meisten sagen, ja, das haben wir schon. Aber wenn sie dann fragen, habt ihr was dagegen gemacht oder wie reagiert ihr darauf? Da sagen die meisten, weiß ich nicht, traue ich mich nicht, ich weiß ja nicht, wie kann ich da helfen? Das heißt, auch hier müssen wir im Endeffekt viel mehr Medienerziehung an den Schulen betreiben, um den Jugendlichen hier das Vertrauen zu geben, aber auch die Kraft zu geben, dass sie sagen, hey, helfen ist cool und mobben ist uncool. Und wenn ich helfe, werde ich nicht gemobbt, sondern dadurch werde ich gestärkt. Ja? Und wenn wir uns jetzt nochmal den Opfern zuwenden und uns mal anschauen, wie sieht das denn bei den Opfern aus? Warum ist das denn eigentlich so schlimm, wenn ich im Netz Opfer werde? Warum empfinden den Opfer zum Teil es noch schlimmer, wenn sie im Netz gemobbt werden, als wenn sie nur auf dem Schulhof gemobbt werden? Da müssen wir einfach sagen, dass zwei Punkte extrem wichtig sind. Zum einen ist die Victimisierung oder die Opferwerdung im Netz endlos. Sie hört nie mehr auf. Denn alles, was im Netz ist, jedes Foto, jeder böse Text, jeder Videofilm, jeder Clip, der dort enthalten ist, der kann nie mehr gelöscht werden. Das heißt also, wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir was ins Internet stellen und was verbreiten, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass da drin bis zum Tod und noch darüber hinaus. Das heißt, wenn ich auch in 20 Jahren das noch okay finden würde oder wenn das ein Arbeitgeber sieht oder mein zukünftiger Ehemann und ich setze das ins Netz, dann ist es okay. Aber wenn ich mir überlege, das will ich lieber nicht tun, weil wenn das mein zukünftiger Mann mal sieht oder mein Freund oder der Arbeitgeber irgendwelche wilden Nacktpartys, ist vielleicht nicht so schön, wenn er das sieht. Also darüber muss ich mal nachdenken. Und gerade das ist das, was das Cybermobbing so schlimm macht für die Jugendlichen, wenn gerade auch Fotos oder Videofilme involviert sind. Wenn Mädchen nackt sich ausziehen vor ihrem Freund und der das nachher, weil das Mädchen sich von dem Freund getrennt hat, wenn die das ins Internet stellen. Oder wenn ein junger Mann, ein 14-Jähriger sich in der Umkleidekabine auszieht, gerade die Unterhose runterlässt und man fotografiert das oder filmt das ab und setzt das ins Netz und sagt dann noch irgendwas, ja, du hast aber so ein, deiner ist aber ziemlich klein, größer wird er auch nicht werden. Das kommt nicht mehr raus, das bleibt drin. Und selbst wenn wir auf Facebook dann sagen, wir nehmen das Foto raus, es ist verlinkt mit zig anderen Seiten, es ist vervielfältigt, es wird niemals ganz gelöscht werden. Das müssen wir eben auch den Tätern sagen, dass die Täter auch mal kapieren, was die anderen antun, wenn sie sowas machen. Gerade Jugendliche, wenn sie das Gefühl haben, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich jemand anderen mal im Netz ärgere. Und ein anderer Punkt kommt dazu, warum das so schlimm ist, was im Netz passiert. Weil es extrem öffentlich ist. Wenn Sie an das Mobbing in der Schule denken, dann wusste das normalerweise die Klasse, die Klassenlehrerin, vielleicht die Parallelklasse, aber mehr auch nicht. Wenn Sie aber heute über Facebook gemobbt werden oder über YouTube ein Film gesendet wird von Ihnen, dann können das nicht nur Sie sehen, Ihre Freunde, Ihre Klassenkameraden, die anderen Klassen, die ganze Schule, die Parallelschulen, theoretisch kann es ganz Deutschland sehen. Also 100.000 können das sehen. Und wir haben Fälle bei uns im Umkreis von Köln, das ist Jugendlichen, Mädchen, die Jungs passiert, dass eben unangenehme Filme im Netz gelandet sind, die haben sich nicht mehr getraut, zur Schule zu gehen. Die haben sich noch nicht mal getraut, in ihrem Ort zum Bäcker zu gehen, weil auch die dieses Video gesehen haben. Und die Konsequenz war, dass die Eltern gesagt haben, aber wir können hier gar nicht mehr leben, das Kind geht ja gar nicht mehr aus dem Haus, das machen die, wir ziehen weg. Dann sind die weggezogen, haben das Kind in einer Schule eingeschult, aber dem Cyberbullying konnten sie trotzdem nicht entgehen, weil dieser Videofilm genau wieder aufgetaucht ist. Weil die Kids an der neuen Schule natürlich den Namen auch mal wieder googeln und dann ist einer wieder auf diesen Film gekommen. Das heißt, das müssen wir einfach auch für uns verstehen, wenn die Alten sagen, ach Gott, ist doch gar nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an, geh doch nicht mehr in das soziale Netzwerk, bleib da draußen, dass das, was da passiert, immens viele Menschen sehen können. Und das ist eben nicht mehr weggekommen. Ja, das sind Dinge, die wir verstehen müssen, die Alten. Und gerade deshalb ist eben der Schmerz, der zum Teil empfunden wird von den Cybermobbing-Opfern, stärker als von den traditionellen Schulmobbing-Opfern. Das ist einfach so. Schulmobbing ist an sich schon schlimm. Aber Cybermobbing ist in vielen Fällen noch viel, viel schlimmer. Das muss man einfach so sehen. Und Sie müssen noch etwas beachten, Sie haben ja auch gar keinen Schutzraum mehr. Wenn Sie als Kind oder als Jugendliche in der Schule gemobbt werden, auf dem Schulhof, auf dem Schulweg, und wenn sie dann nach Hause kamen, die Tür aufgemacht haben, dann sind sie zu Hause in ihrem geschützten Heim, in ihrem Kinderzimmer und es ist Ruhe. Aber jetzt haben sie keine Ruhe mehr, weil die Täter, die kommen ja ins Kinderzimmer. Die kommen ja über ihre Internetleitung auf den Laptop, den sie im Kinderzimmer haben. Das heißt, es gibt auch für die Opfer keinen Schutzraum mehr. Und auch das macht es besonders schlimm. Das heißt also, wir müssen, und nicht nur wir Alten, sondern es ist wichtig, dass wir gerade auch Jugendliche darin schulen, dass sie verstehen, dass eben diese Täter-Opfer-Situation anders geworden ist und dass sie eben auch mehr Empathie dafür empfinden. Auch das müssen wir in den Schulen anbieten. Das müssen wir einfach in die Medienerziehung mit aufnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich fragen wir uns, was können wir denn tun? Weil so wie wir hier sitzen, wir finden es schlimm, dass sowas passiert. Und wir überlegen uns natürlich, ja, wie kann man aktiv dagegen vorgehen? Was können wir denn machen? Was kann jeder Einzelne machen? Oder können wir da überhaupt nichts machen? Und da muss man einfach sagen, dass wir eigentlich drei wichtige Säulen haben, die in der Arbeit der Prävention oder Intervention oder Handlungsfähigkeit ganz wichtig sind. An oberster Stelle stehen natürlich die Eltern und Freunde, weil die natürlich am nächsten dran sind natürlich den größten Kontakt und normalerweise eigentlich den größten Einflussbereich zu den Jugendlichen haben. Der zweite Punkt ist natürlich die Schule. Auch die Schule muss immer mehr sich diesem Thema widmen. Und dabei geht es nicht nur um Cyberbullying, da geht es generell um das Leben im Netz, um die Medienkompetenz, will ich jetzt nicht so unbedingt sagen, weil der Begriff, der greift mir nicht so weit, sondern eigentlich um die Medienpädagogik, über das, was im Netz passiert, über das Leben, das die Jugendlichen im Netz leben, darüber muss in Schulen auch mehr aufgeklärt werden. Und zu guter Letzt, aber eigentlich müsste die an oberster Stelle stehen, die Politik muss neue Handlungsbedingungen, neue Rahmenbedingungen schaffen, damit wir in Schulen und damit sie auch als Eltern Möglichkeiten an die Hand bekommen, um eben eine richtige Medienerziehung durchführen zu können. Und wenn wir uns jetzt einfach mal uns Eltern oder Sie als Eltern und auch die Freunde, die Jugendlichen, die hier heute dabei sind, wenn wir uns die einfach mal anschauen und überlegen, ja, was können wir denn eigentlich machen? Was ist denn, was sollten wir tun? Dann ist der erste Punkt einfach hinschauen und nicht weggucken. Das heißt, hingucken, wie verändert sich mein Freund? Wie verändert sich mein Kind? Tut sich da was? Wie verändert sich die Internetnutzung? Macht der den PC vielleicht aus oder den Bildschirm aus, wenn ich in die Nähe komme oder wenn Freunde in die Nähe kommen? Oder nutzt er das Internet auf einmal ganz exzessiv, ganz besonders häufig? Oder redet er gar nicht mehr darüber? Oder will er überhaupt nicht mehr in spezielle soziale Netzwerke oder Lieblingschat oder sowas? Da will er gar nicht mehr rein und die Freunde überlegen sich ja, mach mal, warum eigentlich nicht? Warum triffst du dich nicht mehr mit uns? Warum möchtest du das nicht mehr besuchen? Ja? Das heißt, wir müssen hingucken, verändert sich mein Kind? Auch in der Schule, wenn die Leistungen schlechter, unaufmerksam, ist er einfach anders als vorher. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass wir sozusagen alle, nicht nur die Lehrer, sondern auch die Eltern und die Freunde, die Mobbingbrille aufsetzen. Dass wir einfach genau hingucken, was machen unsere Kinder und unsere Freunde. Und der andere Punkt ist natürlich, und das gilt für alle, das gilt auch für Freunde und das gilt auch für die Lehrer, dass wir einfach mal auf die Internetnutzung achten, dass wir einfach gucken, was machen unsere Kinder denn im Netz. Das heißt also, wir sollten uns auch für das interessieren. Wir sollten nicht die kontrollieren und gucken so vor immer, wenn die im Internet sind, ja, was machst du denn jetzt da gerade? Und ständige Kontrolle aus. Und das wollen wir nicht. Aber sie sollten sich als Eltern dafür interessieren, darüber mit denen sprechen. Wo bist du denn? In welchen sozialen Netzwerken bist du? Was machst du denn da? Wen triffst du da? Man sollte auch mit den Kids, von den Kids lernen wollen, mit den Kids zusammen zum Beispiel Twitter und chatten. Denn eins ist meistens klar, die Kids haben zwar besseres Handling mit der Technologie, die kennen sich da besser aus, aber die Lebenserfahrung, die haben sie. Die müssen sie ihren Kindern darüber beibringen. Und wenn sie diesen Austausch machen, dann bringen sie den Kindern was bei und die Kinder bringen ihnen was bei. Das heißt also, auch gemeinsam Dinge erkunden. Man ist natürlich klar, mit 16-Jährigen können sie es nicht mehr machen. Aber mit Kindern, die 8, 9, 10, 11, 12 sind, mit denen müssen sie das machen. Also es geht nicht, dass sie die allein 8, 9 oder 10-Jährige ins Kinderzimmer mit dem Internet anzusetzen und sagen, jetzt surf einfach mal eine Stunde. Ja? Das sollte nicht sein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch eigentlich der allerwichtigste ist, dass die Eltern, auch die Freunde natürlich, versuchen, eine Vertrauensebene zu den Jugendlichen zu schaffen. Dass die Kids das Gefühl haben, hey, wenn mir was im Internet passiert, ob das jetzt Cybermobbing ist oder ob ich auch sexuell komisch angemacht werde oder wenn ich irgendwas erlebe oder wenn ich auf eine Seite gehe und auf einmal muss ich was bezahlen, weil ich irgendwas angeklickt habe, dass ich das Gefühl habe, ich kann zu meinen Freunden und ich kann zu meinen Eltern kommen. Ohne dass sie sofort aggressiv reagieren und sagen, Gottes Willen, Internet wird abgeschafft, du darfst gar nicht mehr ins Netz, du wirst dich auch abmelden bei Facebook und so weiter. Also diese Reaktion sollte man gar nicht zeigen. Man sollte sagen, natürlich darfst du weiter Facebook benutzen, natürlich darfst du auch weiter ins Internet, aber wir müssen diese Dinge klären. Das heißt, du kannst zu mir kommen und Dinge wie Cybermobbing sind strafbar, sexuelle Anmachen dürfen nicht sein, Gewaltverherrlichung dürfen nicht sein, wir müssen darüber reden, wir können dagegen was tun. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch eben bestimmte Themen diskutieren. Also wenn sich ein neues Thema auftut, ob das jetzt Grooming ist, wissen alle, was Grooming heißt? Die meisten wissen, dass es Grooming ist. Also Grooming ist zum Beispiel, wenn sich Leute an Jugendliche, an Minderjährige heranmachen, zum Beispiel einen Chat oder auch Kontakt über ein soziales Netzwerk suchen und sich mit denen befreunden, sozusagen deren Vertrauen erschleichen und das einzige Ziel ist eigentlich dahinter, sich mit denen nachher auch zu treffen und sexuelle Handlungen auszuüben. Ja, entweder mit deren Willen oder eben auch gegen deren Willen. Das heißt, wenn man weiß, sie lacht da hinten, sie weiß Bescheid. Das heißt also, wenn man als Elternteil auch über solche neuen Problematiken erfährt, sei es über die Medien, über die Presse, dann muss man das mit den Jugendlichen diskutieren. Und eben nicht erst mit denjenigen, die 14 sind, sondern muss es eben leider Gottes heutzutage auch mit denjenigen machen, die eben 10 sind, die etwas jünger sind. Ich will Ihnen nur ein anderes Beispiel sagen. Studien zeigen zum Beispiel, dass 50% der Mädchen, wenn die in Chatrooms gehen oder sich irgendwo einen bestimmten Nick im Internet geben, 50% der Mädchen geben sich eine Bezeichnung, die sexuell geprägt ist. Also Little Hottie oder Süße Kleine oder Süße 14 oder Kleine Biene oder ähnliches. Und wenn Sie jetzt 10-Jährige fragen, die sich jetzt da Süße Kleine Biene nennt, und die mal fragen, ja, warum tust du das denn? Weißt du denn eigentlich, dass du vielleicht damit auch Leute anziehen kannst, mit dir über Sex reden wollen? Und diese 10-Jährige Mädchen sagen aber, nee, Gottes Willen, das denn? Daran habe ich gar nicht gedacht. Und wenn Sie dann fragen, ja, warum macht sie das denn? Dann sagt sie, ja, weil es alle machen. Das heißt also, es ist sozusagen zur Norm geworden, sich auch im Internet über die Sexualität, auch im Nickname oder in der Darstellung, zum Teil ja auch über Fotos, es werden ja auch zum Teil heiße, lockere Fotos auch im Netz, auch über Facebook von Jugendlichen verbreitet, sich darzustellen. Und auch darüber muss man mit den Jugendlichen sprechen. Man muss sagen, ich kann es dir natürlich nicht ganz verbieten, aber man muss mit denen darüber reden, was es denn bei anderen auslösen kann. Das heißt, Themen andiskutieren, die mit dem Internet neu auftauchen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und für die jüngeren Kids ist natürlich auch wichtig, dass man Nutzungspläne aufstellt, dass das Internet vor allem nicht im Kinderzimmer steht und dass die Täter nicht direkt ins Kinderzimmer kommen können. Natürlich können die auch ins Wohnzimmer der Eltern kommen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Ja. Und natürlich auch, wenn man gerade jüngere Kinder hat, Schutzprogramme anwenden. Ja, selbst Windows hat bestimmte Dinge, die machen kann. Und es gibt immer wieder, die neu herauskommen. Es ist natürlich so, dass ein Schutzprogramm von wiefen Kids natürlich umgangen werden kann, ist ganz klar. Aber warum soll es von denen einfach machen, wenn man sie auch viel schwerer machen kann? Also dann müssen sie natürlich auch schon ein bisschen rumfummeln, bis sie dann diese Schutzprogramme überwinden können. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wenn wir jetzt an die Schule denken, ich denke mir, hier sind viele Eltern da, die Kinder in der Schule sind oder vielleicht sind auch ein paar Lehrer da. Da denke ich, das sind zwei Punkte, die wir zukünftig in der Schule machen müssen, die ganz wichtig sind. Zum einen ist es die längerfristige Medienausbildung fördern. Das heißt also, es betrifft Schüler, es betrifft Lehrer. Das heißt, hier geht es eben nicht immer nur darum, wie finde ich etwas über Google oder wie kann ich PowerPoint-Präsentationen erstellen, die viel besser sind als meine, sondern es geht einfach darum, zu lernen, was macht das Internet mit mir? Wie verändert das Internet uns als Individuum, unsere Gesellschaft? Das heißt, Medienpädagogik, Medienpsychologie muss hier auch in der Schule einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und auch die Internetkommunikation muss auch im Unterricht mehr eingesetzt werden. Wenn die Kids schon über Facebook kommunizieren, warum sollen wir das nicht auch auf Schule nutzen? Warum wollen wir nicht Facebook zu bestimmten Themen machen, Wettbewerbe zu Mathematik oder zu bestimmten Deutschthemen, zu irgendwelchen Interpretationen, bilden wir einfach mal eine Facebook-Gruppe, damit die Jugendlichen von Kindesbeinen, von klein aus einfach sehen, auch mit diesem Medium kann ich vernünftig arbeiten. Ich muss es nicht unbedingt zum Mobben benutzen. Ja, das ist ganz wichtig und das wird leider Gottes noch viel zu selten in der Schule gemacht. Und ein Punkt ist natürlich ganz besonders wichtig, das ist die Peer-to-Peer-Education. Das heißt also, Jugendliche bilden andere Jugendliche aus. Denn wenn Sie als Eltern oder wenn ich oder wenn wir Alten hinkommen und den Kids irgendwas erzählen, deshalb lachte sie da hinten schon, von Gefahren, von Risiken und du musst aufpassen und das kann passieren, dann ist es häufig so, dass sie uns natürlich gar nicht glauben. Die meinen, was erzählt die Alte denn? Die hat ja keine Ahnung. Aber wenn das andere Jugendliche machen, die ein bisschen älter sind, die auch von denen die jüngeren Jugendlichen denken, ja, nein, deswegen können wir hochgucken. Aber wenn die denen sagen, hör mal, es gibt Risiken, es gibt Gefahren, darauf müsst ihr achten, so habt ihr auf Facebook umzugehen, diese sozialen Netzwerke gibt es, dann glauben die denen. Das heißt, auch in der Schule muss viel stärker praktisch von den Lehrern weg und diesbezüglich delegiert werden an die Jugendlichen selber. Und da gibt es schon zahlreiche Projekte, die das machen an Schulen, die sehr erfolgreich sind. Das heißt, dass dann 15-Jährige sozusagen Web-Scouts oder Schüler-Scouts werden und dann praktisch in die jüngeren Klassen gehen, die 5., 6., 7. und denen dann praktisch in der Form von Workshops das Internet beibringen. Oder zumindest Gefahren, Risiken und auch mit denen über bestimmte Dinge diskutieren. Und da geht es eben nicht nur um Cybermobbing, da geht es eben auch um sexuelle Aggression, sexuelle Gewalt, was ist mit meinen Freunden im Netz und ähnliches. Und das ist ganz wichtig. Und ein zweiter Punkt ist ganz wichtig an Schulen, der auch immer noch zu sehr oder noch nicht so sehr berücksichtigt wird, ist praktisch, dass der gesamte Gewaltpräventionsbereich, dass der mit der Medienerziehung oder Media Education verbunden werden muss. Dass wir eben nicht mehr sagen können, Schulmobbing, das behandeln wir jetzt in der Schule und damit machen wir Workshops, damit arbeiten wir, sondern wir müssen eben die neue Medienerziehung mit der Gewaltprävention verbinden, weil eben immer mehr Aggression, Gewalt eben auch ins Internet verlagert wird oder eben verbunden wird mit dem, was auf dem Schulhof passiert, was auch mit dem Internet passiert. Und da gibt es eben zahlreiche Module, Hinweise, Präventionsprogramme, die das eben auch schon fördern. Das muss aber einfach flächendeckend, das wäre wünschenswert, dass das flächendeckend durchgeführt wird. Denn hier geht es eben auch darum, dass man dann eben nicht nur mit den Jugendlichen arbeitet, sondern dass man mit den Jugendlichen arbeitet, mit den Lehrern und mit den Eltern zusammen. Und dass vor allem hier auch die Empathie gefördert wird, der Jugendliche, dass sie verstehen, was ist denn eigentlich mit dem Opfer? Und was ist denn eigentlich mit einem Täter? Warum macht ein Täter überhaupt sowas? Das muss in der Schule diskutiert werden. Und wenn man das in ein kreatives Arbeiten bringt, zum Beispiel, dass Jugendliche an ihrer Schule eigene Präventionsfilme drehen zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Thema Cybermobbing, und dass sie diese Filme dann in anderen Klassen ihrer Schule zeigen, das macht Sinn. Und dann verändert sich auch etwas an der Schule. Und so sollte oder so würde ich mir wünschen, dass die zukünftige Präventionsarbeit auch an den Schulen aussieht. Dann vielleicht noch ein paar Worte zur Politik. Wahrscheinlich werden Sie sagen, ja, warum erzählt ihr uns jetzt was über Politik, wie wir hier sitzen? Wir können das doch eigentlich gar nicht beeinflussen. Natürlich können Sie das beeinflussen. Zum einen natürlich durch Wählen, aber zum anderen, wenn wir über Probleme aufmerksam machen, wenn wir uns zum Netzwerk zusammenschließen, das in den Medien, ORF ist ja heute Abend hier, verbreiten und den Politikern zeigen, das ist ein wichtiges Problem, dagegen muss gearbeitet werden, ihr müsst neue Rahmenbedingungen schaffen, dann machen wir auch auf die Politik Druck und dann können wir auch etwas bewegen. Deshalb möchte ich einfach ein paar Punkte ansprechen, über die wir alle nachdenken sollten, auch wenn wir natürlich selber das Internet benutzen oder wenn wir auch mit Freunden, mit anderen Eltern diskutieren. So ist es eben ganz wichtig, dass diese Medienerziehung eben auch in der Außenfortbildung der Lehrer einfach stattfindet, dass es an den Universitäten schon mit eingebracht wird. Das findet momentan in Deutschland eben leider noch nicht statt. Wichtig ist es auch, dass zum Beispiel eine Art Medienerziehung als Lehrfach auch eingeführt wird und dass hier die Kids eben darüber reden, was passiert denn im Internet mit uns. Wie verhalten wir uns? Von wem kriegen wir unsere Vorbilder? Von wem kriegen wir unsere Werte? Von wem lernen wir denn überhaupt? Nämlich nicht mehr nur von Ihnen, sondern immer mehr auch eben von den Peers, die wir im Netz treffen. Das muss beachtet werden, das muss erarbeitet werden. Und etwas ist dann noch wichtig, ich denke mir, in Österreich gibt es so etwas nicht, wo man nachdenken sollte, das hatten wir in Deutschland so an einer Stelle, und zwar in Berlin. Da gab es mal eine zentrale Meldestelle für Formen sexueller Gewalt und von Formen Aggression und Mobbing. Das heißt, es war eine zentrale Meldestelle, an die konnten sich Schulen wenden, wenn bestimmte Vorfälle passiert sind. Und dann wurde das aufgenommen, dann wurde dagegen auch gearbeitet. Vor allen Dingen hatte man natürlich auch dann einen Überblick, was passiert denn eigentlich an Berliner Schulen überhaupt und wo sind Brennpunkte. Und da ging es auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie einer Schule sagt, ja mein Gott, ihr seid ja bei euch, das kommt wahnsinnig häufig vor und ihr rückt in schlechtes Bild, überhaupt nicht. Das sollte ja eher eine Aufdeckung sein und eine Hilfestellung geben. Und das war eigentlich sehr erfolgreich. Das wurde aber leider abgeschafft aus finanziellen Mitteln, weil der Senat kein Geld mehr hatte. Aber das ist etwas, was ich mir wünschen würde, was es in den Bundesländern gäbe. Weil dann hätten wir zum einen mehr Informationen, was passiert an den Schulen, und dann könnten wir auch viel schneller reagieren und in die Brennpunkte hineingehen. Auch das ist einfach mal eine Überlegung, die man andiskutieren kann oder diskutieren sollte. Und wenn Sie jetzt mal selber an sich denken, wenn Sie im Internet surfen und wenn Sie bestimmte Online-Anbieter aussuchen und Plattformen aussuchen, da denke ich, sollte man an sich selber denken, aber vor allem unsere Kids. Da denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass gerade Anbieter, die mit Jugendlichen arbeiten, die speziell Foren anbieten für Jugendliche, dass die eben auch neuen Kriterien gerecht werden müssen. Dass hier natürlich die Anonymität reduziert werden muss. Und dass es auch eine bessere Kontrolle geben sollte. Wir hatten vorhin, hatte ich mal ganz kurz, Schülerprozent angesprochen. Als das größte, wichtigste soziale Netzwerk von Jugendlichen ab 10 in Deutschland. Jahre gewesen. Und da hatte man gesagt, oder in der Presse hatte man gesagt, ja, wir haben natürlich 100 Kontrolleure, die in Berlin sitzen und rund um die Uhr das soziale Netzwerk beobachten und auch alles annehmen, wenn irgendwas passiert, wir reagieren sofort. Wenn Sie aber dann Jugendliche fragen, wen mal ein Fall von Cybermobbing passiert ist und Sie sich dann praktisch an Schülerprozess gewandt haben und dann Sie mal fragen, wie lange hat das denn gedauert, bis Sie Rückmeldung bekamt, dann ist es so, dass manche 4 bis 6 Wochen gewartet haben. Das darf natürlich nicht sein. Wenn ein Netzwerk Geld mit Jugendlichen verdient oder mit Werbung verdient, dann müssen die auch Geld ausgeben, um eine Kontrolle zu finanzieren, ja, und Ansprechpartner. Und so ist es auch wichtig, dass gerade auch in diesen sozialen Netzwerken auch eine obligatorische Online-Hilfe installiert wird. Dass man nicht nach 6 Wochen Ersthilfe bekommt, sondern dass man direkt einen Ansprechpartner hat oder in bestimmten Uhrzeiten einen Chat hat, wo man sagt, das und das ist passiert, könnt ihr mir helfen und wie kann ich reagieren? Denn wir können einfach feststellen, dass die Mehrheit der Jugendlichen sich in Formen weder von Schulmobbing noch von Cybermobbing an Lehrer oder Eltern oder Freunde wendet. Die suchen Hilfe und Rat im Netz. Eben auch wieder über Facebook, suchen die Gruppen auf oder fragen die andere, ist dir sowas schon mal passiert? Das heißt also, diese Online-Hilfe der Ratgeber im Netz wird in Zukunft immer wichtiger. Und das sollten auch solche Anbieter, die mit Jugendlichen arbeiten, das sollten die auch bedienen, dieses Feld. Und es ist auch darüber nachzudenken, auch das haben wir jetzt in Deutschland mal angeregt, für alles haben wir ein Siegel, das wird wahrscheinlich in Österreich nicht anders sein. Für alles, alles wird zertifiziert. Aber was im Netz passiert, das wird nicht zertifiziert. Und auch darüber sollte man nachdenken, dass bestimmte Angebote überprüft werden sollten und regelmäßig überprüft werden sollten. Und noch ein letztes, vielleicht ist auch hier heute Abend ein Polizist oder jemand von der Kriminalprävention oder von der Justiz, vielleicht ein Anwalt dabei. Einer ist auf jeden Fall aber aus Deutschland, das ist mein Mann. Auch hier sollten wir mal überlegen, auch wenn wir keine Anwälte sind und wenn wir auch direkt die Justiz nicht beeinflussen können, aber wir können es weitertragen. Und da denke ich, ist es einfach ganz wichtig, dass das Internet ein neuer Tatort geworden ist, der auch andere Regeln hat. Und diese Regeln müssen wir einfach in Zukunft auch beachten. Zum einen ist es so, wenn in Deutschland etwas passiert oder in Österreich etwas passiert und wir bestimmte Cybermobbing-Fälle verfolgen wollen, dass der Austausch der Daten, obwohl wir EU sind, äußerst schwierig ist. Die sind zum Teil schon im eigenen Land Deutschland, von Hamburg nach München oder nach Bayern äußerst schwierig. Weil die Datenverarbeitung, das ich kann, nicht will und nicht möchte. Das heißt, also dieser Austausch muss einfach sich verändern. Wir müssen viel mehr auch als polizeilichen Mitteln zusammenarbeiten und zusammenarbeiten können. Und auch hier ist zum Beispiel auch anzudenken, eine verdeckte Ermittlung. In der Schweiz war das bis 2010 möglich, dass verdeckte Ermittler in Chatrooms zum Beispiel tätig waren. Die haben sehr viele Fälle aufdecken können, gerade im Bereich Kinderpornografie oder sexuellen Übergriffen, auch dieses Grooming, was ich Ihnen erzählt habe, dass dann eben Jugendliche versucht, an sich zu binden, Vertrauen aufzubauen und dann fährt dann ein 14-jähriges Mädchen, schaltet das Handy ab und fährt 600 Kilometer durch ganz Deutschland, um ein Bild von einem Mann zu treffen. Ja? Und das war also für die Schweizer Polizei aus Ermittlungssicht ein sehr wertvolles Mittel. Doch das haben die leider auch abgeschafft. Also auch hier sollte man überlegen, können wir vielleicht von anderen Ländern was lernen? Können wir das vielleicht aufnehmen? Können wir das in die EU mit einbringen? Und deshalb sollten wir auch überlegen, ob man diesen Tatbestand des Cybermobbings, ob man das auch in Form eines Gesetzes unterbringt. Ich kenne mich jetzt bei Ihnen in Österreich nicht so gut aus, aber in Deutschland ist es einfach so, wir haben kein Cybermobbing-Gesetz, wir haben auch kein Mobbing-Gesetz. Aber wir haben Möglichkeiten, bestimmte Tatbestände, wie eben diese Verleumdungen oder auch gewaltverherrlichende Fotos oder Filme, die an Jugendliche geschickt werden, das sind Straftatbestände, die können wir unter anderen Gesetzen, die schon bestehen, fassen und die kann man zur Anzeige bringen. Nur ist es zum Teil kompliziert, die Polizei weiß zum Teil nicht Bescheid, die Eltern wissen manchmal nicht Bescheid, die Schulen auch nicht und die Öffentlichkeit ist auch darüber gar nicht so informiert. Das heißt, man findet natürlich viel mehr Öffentlichkeit, wenn man auch ein bestimmtes Gesetz hat, das diesen Tatbestand beschreibt, wo ich genau weiß, aha, das ist mir passiert, das fällt unter Cybermobbing und das kann ich auch zur Anzeige bringen. Und deshalb ist es auch, denke ich, in Zukunft wichtig, dass man auch darüber nachdenken sollte, was ist denn mit den Anbietern, inwiefern sollen die haften? Weil die stellen sich ja momentan noch auf den Standpunkt, wir bieten nur die Plattform an und was passiert, das sind ja die Menschen, die sich dort treffen, das ist ja deren Sache. Und wenn ihr die nicht findet, dann ist es eure Schuld. Das darf aber in Zukunft nicht mehr so sein. Auch hier gibt es Bestrebungen, oder sollten Bestrebungen zumindest angestrebt werden, dass sich hier Veränderungen auftun. Und das können nur wir alle beeinflussen, indem wir uns vernetzen, indem wir alle auf die Problematik hinweisen und indem wir sagen, wir wollen Druck machen auf die Politik, auf verschiedene Ebenen und dieses Problem einfach in den Medien zeigen, aufmerksam machen. Und deshalb denke ich, sind wir auch alle heute Abend hier und diskutieren darüber. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass so viele Herrschaften heute Abend hier sind. So, und somit sind eigentlich meine Ausführungen eigentlich beendet.